Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Meine heutige Interviewpartnerin ist Nadja. Sie ist Palliativpatientin und aber doch natürlich auch so viel mehr als das. Herzlich willkommen, liebe Nadja.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich mit dir reden darf.
Nadja, vielleicht magst du dich einmal vorstellen, also wer bist du denn mal ganz abgesehen von deiner Krebsgeschichte?
Ja, also ich heiße Nadja, ich bin 48 Jahre alt, Mama einer 14-Jährigen und auch Hundemama und voll eingebettet in meinem Familienleben, bin im Lehramt und ja, freue mich, dass ich noch hier sein darf, ja. Mhm.
Nadja, du hast vor einiger Zeit eine Krebsdiagnose erhalten. Wie fühlst du dich denn damit?
Mit einer Krebsdiagnose fühle ich mich ja schon eher als so ein Sonderling. Ne? Ich bin so ein bisschen in einer Parallelwelt seitdem. Also meine erste Krebsdiagnose, die ist ja schon eine ganze Weile her. Die hatte ich 2015 bekommen, die Brustkrebsdiagnose. Und seitdem lebe ich eigentlich das normale Leben habe ich seitdem kaum noch. Man hat natürlich viele Arztbesuche, viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, Ängste und Sorgen. Und da ist man schon ein bisschen außen vor.
Vielleicht können wir da mal direkt einsteigen, als du deine Krebsdiagnose 2015 bekommen hast. Wie war denn dein Leben zu der Zeit und ja, wie war das?
Ich habe tatsächlich gerade war ich im Begriff, ein ganz neues Leben zu starten. Ich habe den Umstieg ins Lehramt gerade gemacht und wollte gerade in das Arbeitsleben als Lehrerin einsteigen. Habe das auch 14 Tage gemacht, bis ich eben selbst auch einen Knoten an meiner Brust entdeckt habe. Und war natürlich so abgelenkt durch mein neues Leben, durch diese ganzen Eindrücke, die ich bekam mit der Schule und jetzt selbstständige Lehrerin, war ich natürlich schon sehr abgelenkt und im Stress und habe dem gar nicht so viel Bedeutung beigemessen, weil ich auch damals noch gar nicht mit Krebspatienten in Berührung kam. Ich kannte gar niemanden, der Krebs hatte. Und dann habe ich das erstmal so wieder ein bisschen vergessen, dass ich da eigentlich was gefühlt hatte an meiner Brust und habe dann aber so 14 Tage später wieder unter der Dusche das erneut gespürt und diesmal aber auch größer gespürt und habe gewusst, okay, also jetzt musst du tatsächlich das mal nachschauen lassen. Bin dann auch am nächsten Tag zu meinem Arzt gegangen und der hat mir dann Ultraschall gemacht und hat mir dann auch gesagt, oh ja, da ist also was Auffälliges an der Brust. Also mir wurde nicht direkt gesagt, dass das Brustkrebs ist, weil dann folgten ja auch erst noch, um sicher zu gehen, natürlich noch einiges an Untersuchungen. Aber so wie er es mir gesagt hatte und wie es eben sein Verhalten war, also ich habe es ihm auch angesehen, er war betroffen und ich meine, wir sind hier auf dem Dorf. Ich war schon immer bei diesem Arzt, ne? Also man kennt sich da schon viele, viele Jahre, kennt mich ja auch als Patientin. Da hat man ja schon eine kleine, so ein bisschen eine Verbindung. Und dann habe ich ihm das schon angemerkt, dass er da jetzt tatsächlich betroffen ist und dass es was Ernsteres ist. Und bin dann auch mit diesem Wissen raus aus der Praxis. Okay, ich habe jetzt Brustkrebs. Und für mich war das eben damals, eben weil ich noch niemanden kannte, eigentlich schon so dieses, oh, jetzt muss ich sterben, ich habe Krebs. Ne? Mit Krebs stirbt man ja. Mhm. Das war in meinem Kopf, dieser Gedanke. Ja.
Ja, du warst ja damals erst Ende 30 und hattest ja auch noch ein sehr kleines Kind zu Hause. Da erzählen mir viele Frauen, dass sie gar nicht so richtig ernst genommen wurden mit dem Tastbefund. Das war bei dir aber nicht so. Also dein Arzt hat dann schon gleich alle weiteren Untersuchungen und so weiter, wie sagt man das, schlägt er das vor, die Untersuchungen?
Ja, eingeläutet, ne?
Ja, genau. Das war bei dir so. Also du hast dann schon das Gefühl gehabt, alles klar, jetzt wird das auf jeden Fall erstmal abgeklärt.
Genau. Ich bin auch direkt nach Hause gegangen, bis mein damaligen Freund dann auch gesagt, ich habe anscheinend Krebs. Und ich habe damals auch noch bei meinen Eltern gewohnt, bin dann auch direkt zu meiner Mama runter. Ich weiß noch, ich bin in der Tür von ihrem Büro gestanden. Sie saß vor ihrem Computer und hat da gearbeitet. Und dann hat sie mich so angeguckt, ne, so, erwarte, was will sie jetzt? Ne? Und ich bin dann vor ihr gestanden und habe auch direkt gesagt, Mama, ich habe Krebs. Das war für mich dann tatsächlich ja schon klar in dem Moment. Wie gesagt, ohne die Befunde natürlich. Dann wurde die Mammographie gemacht. Von der Mammographie geht es dann weiter zur Biopsie. Das Gewebe, das wird ja dann eingeschickt und wird dann untersucht. Und dann bekommt man die eigentliche Diagnose auch mitgeteilt. Natürlich auch mit dem kompletten Befund, mit den ganzen Daten, die eben ja jeder Tumor so mit sich bringt. Jeder ist ja da ein bisschen anders.
Und hast du dann auch ganz normal die übliche Behandlung, die übliche Therapie erhalten, also Chemotherapie, Operation, Bestrahlung und so weiter?
Ich habe alles, würde ich behaupten, bekommen, außer bestrahlt wurde bei mir nicht. Es fing ja an, dass erstmal der unter den Achseln die Lymphknoten wurden entfernt. Das waren dann auch so 13 Stück bei mir. Und dann eben die Chemotherapie, die mit ihren Zyklen. Und danach ging das aber alles so gut zurück, der Tumor. Meine Brust wurde natürlich operiert und wurde alles rausgeholt. Und dann hieß es ja eigentlich, ist jetzt nichts mehr da, also wir können auch die Bestrahlung sein lassen. Jetzt im Nachhinein, jetzt 9 Jahre später, denke ich mir, vielleicht hätte ich die Bestrahlung doch einfach machen lassen sollen, sicherheitshalber. Aber es bringt mir nichts mehr, darüber Gedanken zu machen. Ich habe es nicht gemacht und ich kann es nicht ändern.
Wie ging das weiter, nachdem du die Therapie hinter dir hattest?
Ich war dann gleich noch in der Reha. Es war auch sowas, das wollte ich erst gar nicht so richtig. Ich war in einem kleinen Krankenhaus zur Chemotherapie. Das war alles ein bisschen familiärer. Und man war in einem Raum, der eben nicht so riesig war. Wir waren meistens so 6, 7 Personen, die eben die Chemo gleichzeitig bekamen. Also ein bisschen intim und man hat sich ja dann auch unterhalten. Und da habe ich halt auch so gesagt, die Reha, ich weiß nicht so richtig. Ich habe so eben die Vorstellung, dass ich dann mit lauter alten Menschen zusammen bin, die eben, was weiß ich, was für Krankheiten alles mitbringen. Ne? Also das so hatte ich eben die Vorstellung. Ne? Und das wollte ich mir einfach auch nicht antun, weil da habe ich mich nicht gesehen. Ich war eigentlich schon recht fit. Ich war ja auch immer sportlich und habe vor der Diagnose, habe ich eigentlich gerade aktuell auch auf einen Marathon trainiert gehabt. Also ich war schon sehr gut trainiert und denke, ich habe auch diesem Sport das zu verdanken, dass ich da recht gut auch durch diese ganzen Untersuchungen und Therapien durchgekommen bin und habe mich eben nicht in so einer typischen Klinik gesehen in der Reha. Ich meine, 3 Wochen können dann auch ganz schön lang sein, wenn man sich nicht wohlfühlt. Ne? Und dann haben mir aber die Frauen damals gesagt, dass es eben auch Kliniken für junge Frauen gibt, die eine Reha haben möchten oder Frauen, die auch noch im Berufsleben stehen. Ich soll mich doch mal erkundigen. Und dass sie mir das auch absolut empfehlen würden, weil es ist ja schon was für einen auch selbst. Und man bekommt Anwendungen, die eben für die Wehwehchen, die man ja nach den Therapien eben noch so mitbringt, die da eben gut tun und auch die Zeit, die man da mit sich selber auch hat, sich Gedanken eben über die letzten Monate zu machen, die ja doch recht schnell waren und man rennt ja wirklich von einem Arztbesuch zum nächsten. Man hat eigentlich gar keine Zeit, das alles selber so zu verarbeiten für sich. Ne? Und die haben mir das dann wirklich ins Herz gelegt. Mensch, erkundig dich nochmal, da gibt's die und die Klinik. Und das habe ich dann auch getan. Und tatsächlich, ich war dann auch in einer Klinik, die bevorzugt eben Frauen bis zu einem bestimmten Alter aufnehmen. Die war auch nicht so riesig, die Klinik, und waren auch nur Brustkrebspatientinnen dort. Und es war also wirklich, wie es die Frauen gesagt haben, es war sehr toll und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Und die Zeit, diese 3 Wochen, die haben mir auch echt gut getan, wieder ein bisschen mehr Gedanken über alles zu machen, was denn alles war. Und es gibt ja auch dann diese Gesprächskreise und auch die Therapien, gerade diese Massagen, die man dann im Brustbereich bekommt und alles. Das kannte ich ja alles gar nicht und das hat mir dann tatsächlich sehr gut geholfen, um dann auch wieder ins Berufsleben zu starten. Ich war dann praktisch ein Schuljahr, war ich dann weg, habe das alles, da diese Therapien über mich ergehen lassen und nach einem Schuljahr bin ich dann wieder ins Berufsleben gestartet.
Du hast erzählt, dass du die Chemotherapie immer mit der gleichen Gruppe bekommen hast. Waren denn da Frauen dabei, die so in deinem Alter waren oder waren das alles Ältere?
Also es waren nicht immer die gleichen Frauen, es hat ja schon mal gewechselt, weil manche haben ja auch einen anderen Zyklus. Aber so mit der Zeit hat man sich dann schon mal gekannt, weil die eine hatte dann einen anderen wöchentlichen Rhythmus, aber dann war die nach ein paar Wochen wieder da. Manche hatten tatsächlich den gleichen Rhythmus. Und ja, es war auch die ein oder andere in meinem Alter oder vielleicht sogar auch noch jünger da. Und mit einer hatte ich mich auch tatsächlich, angefreundet oder intensiver unterhalten. Und die ist dann aber ein paar Monate später leider verstorben.
Och, okay.
Ja, es war für mich natürlich so als Neueinstieg in diese Krankheit, sage ich jetzt mal. Ja, war schlimm, war tatsächlich schlimm noch dazu. Sie hat alles auch überstanden gehabt und dann kam aber an der Narbe wieder ein Hautkrebs dazu. Also
das ist ja furchtbar.
Sie ist dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht mal an dem Brustkrebs gestorben, sondern eben an der Neuerkrankung. Ja.
In der Reha, da hast du ja dann sicherlich Frauen kennengelernt, die ja bestimmt also auch über die 3 Wochen mit da waren. Hast du mit manchen von denen noch Kontakt?
Mit einer habe ich noch Kontakt,
schön,
ja. Ich war auch mal bei ihr und ab und an schreiben wir zusammen, ja. Mhm. Ja, tatsächlich, ja.
Das ist nochmal was anderes, oder? Sich mit Betroffenen auszutauschen, als nur mit Menschen zu reden, die jetzt nicht selbst betroffen sind?
Auf jeden Fall, ja. Man hat ein ganz anderes Verständnis füreinander. Man weiß, wovon der andere redet, weil man das Gleiche ja auch durchmacht und auch die gleichen Ängste hat. Und wenn man davon eben nicht betroffen ist, dann ist mir halt schon aufgefallen, ja, mir wird zwar zugehört und es wird auch genickt und es wird auch als schlimm empfunden, aber ja, mit anderen Betroffenen darüber zu reden, das ist was ganz anderes. Da öffnet man sich auch mehr.
Ja, das glaube ich.
Ich habe ja auch so noch Gruppen, WhatsApp-Gruppen oder wo wir uns auch treffen, wo Patienten drin sind, also Erstdiagnose und auch Metastasierte. Und wenn wir uns treffen, wir unterhalten uns da auch ganz anders drüber. Und das ist auch nicht immer alles so traurig und schlimm und furchtbar, ne? Also wir können auch gemeinsam lachen und wir können auch über unsere Geschichten lachen, wo ich, wenn ich jetzt da mit jemandem reden würde, der eben nicht betroffen ist, erstmal mit großen Augen angeschaut werden würde. Wie kannst du denn jetzt so über irgendeinen Vorfall eben reden, der im Nachhinein dann auch echt witzig war, ne? Aber das können Außenstehende einfach dann nicht so nachvollziehen und nicht so verstehen.
Ja. Ja. Du hast deinem Krebs auch einen Namen gegeben, oder?
Ja, genau, der Edward. Ich habe den damals im Ultraschall gesehen, gleich bei dem Arzt, von dem ich es eben vorhin hatte. Ich habe es auf dem Ultraschall gesehen und habe mir gedacht, das sieht aus wie Edward mit den Scherenhänden. Ne, gab es ja mal dieser Film und mit den langen Scheren an den Fingern. Und so hat eben dieser Tumor ausgesehen. Und da habe ich sofort dran denken müssen. Und seitdem ist es für mich der Edward. Oder dieser Tumor war eben dann der Edward, ja.
Lass uns mal zurückgehen zu der Zeit, als du nach der Reha dann wieder angefangen hast zu arbeiten. Und vielleicht kannst du mal so einen Überblick geben, was so passiert ist.
Als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, es war natürlich, ja, man will ja wieder in dieses Leben 2.0 starten. Und man denkt, und man ist ja auch unheimlich stolz auf sich und fühlt sich ganz arg stark, weil man hat ja jetzt diesen Krebs, diese böse Krankheit hat man jetzt in die Tonne gekippt, da hat man einen ganz dicken Arschtritt gegeben. Und das ist auch richtig so, ne? Also dass man sich da wieder echt toll fühlt und jetzt durchstarten möchte. Aber Man ist einfach nicht mehr die Alte. Also man hat sich verändert. Mhm. Diese Krankheit hat einen verändert. Man bekommt die auch nicht los. Die bleibt im Kopf. Es bleiben Ängste im Kopf, dass die Krankheit wieder zurückkommt. Wenn das auch immer ein bisschen mehr verblasst dann mit der Zeit. Aber irgendwo ist man ist immer dieser Krebspatient. Und ich habe ja dann auch wieder mit dem Sport angefangen und auch um es mir bestimmt zu beweisen. Ich habe dann auch das Jahr darauf habe ich gleich einen Triathlon dann gemacht, wow. Mitteldistanz, und habe mich auch gut gefühlt. Ja, und trotzdem habe ich aber auch gleichzeitig den Schwerbehindertenausweis beantragt. Also das sind dann so diese parallelen Dinge, die eigentlich widersprüchlich sind, ne? Aber es bleiben eben doch gewisse Einschränkungen, sei es diese Konzentrationsfähigkeit, die stark unter der Chemo leidet, oder die Wortfindungsstörungen, die ich eben auch als Lehrerin dann auch gespürt habe. Ich habe auch gespürt, dass ich, wenn ich mal erkältet war, einfach länger gebraucht habe, um wieder fit zu sein. Und das sind dann auch so gern diese Sachen, wo man dann ein schlechtes Gewissen hat, ne? Warum bin ich jetzt 14 Tage erkältet und nicht nur eine Woche wie früher, ne? Oder andere sind nach einer Woche wieder da und du kommst eben erst nach 14 Tagen wieder, so dieses schlechte Gewissen im Kopf, ne? Du musst ja jetzt wieder funktionieren, ne? Du willst wieder sein wie vorher. Diese starke Person, die möchte man eigentlich ja schon wieder zurückhaben. Aber das funktioniert nicht so ohne weiteres. Also ich habe es nicht so hundertprozentig hinbekommen. Ich habe mich schon gut gefühlt, gar keine Frage. Aber diese Krankheit, die sitzt einem einfach auf der Schulter und die kriegt man nicht los.
Das heißt, man muss auch lernen, mit sich selber ein bisschen geduldiger zu sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, geduldiger und auch nachsichtiger. Man hat eine schlimme Krankheit gehabt. Man hat Hammer an Medikamenten bekommen. Das hinterlässt seine Spuren und es geht auch nicht in 14 Tagen weg. Die Medikamente, die bleiben eine Weile im Körper. Der Körper muss erstmal auch wieder seine Kraft zurückbekommen. Und auch die Psyche darf man ja auch nicht vernachlässigen. Ja. Ne? Also auch da hinterlässt ja alles seine Spuren. Wenn ich mir überlege, wie viele OPs ich hatte und ja, wie oft ich denn im Krankenhaus war und auch wenn man dann Kinder hat, ne, sind es ja nochmal ganz andere Gedanken, die man dann hat. Also das muss ja erstmal im Nachhinein so alles verarbeitet werden. Und bei mir, ich bin auch eine Person, ich mache das dann so peu à peu immer mit mir aus. Ne? Aber es braucht halt seine Zeit, ja.
Hast du denn da psychologische Hilfe in Anspruch genommen oder hast du das versucht, alleine irgendwie hinzubekommen, dass du die ganzen Dinge verarbeitest, die dir passiert sind?
Ich habe gleich zu Beginn der Chemotherapie habe ich angefangen mit dem Schreiben.
Oh, okay.
Weil ich mir dachte, irgendwie musst du das festhalten. Man vergisst ja. Und da kenne ich mich auch sehr gut. Ich vergesse ja auch. Und vergesse auch Dinge, ja, warum hast du dich denn jetzt dafür entschieden und warum bist du den Weg gegangen, ne? Gerade mit Entscheidungen dann, mit dem Brustaufbau. Ich habe dann Silikon gewählt, ne? Lauter so Sachen. Was für Gedanken hattest du denn da? Dann habe ich mir gedacht, ich muss das aufschreiben. Ne? Damit ich das auch vielleicht, wenn ich es auch nie nachlese, aber vielleicht lese ich es ja mal irgendwann nach. Und dann habe ich auch echt gemerkt, dass mir das gut tut. Es war aber auch noch mit dem Grund, man wird ja natürlich auch immer gefragt, wie geht's einem denn? Ne? Also von den unterschiedlichsten Stellen kommt ja dann her, wie geht's dir denn? Was machst du gerade? Bis zum Krankenhaus und, und. Gerade so per WhatsApp. Und ich habe dann halt eben festgestellt, dass dieses viele Antworten, eigentlich antworte ich ja allen das Gleiche. Und habe mir dann gedacht, naja, dann kann ich ja eigentlich das, was ich schreibe, auch gleich veröffentlichen. Dann können die alle immer drauf zugreifen und sehen, was ich denn jetzt gerade mache, wo ich denn vielleicht gerade bin oder wie es mir gerade geht. Mhm. Und habe eben meinen Link da, zu dem, was ich geschrieben habe, verteilt. Und muss sagen, es hat auch echt gut geklappt. Ich habe das immer dann eingestellt und die Leute wussten dann immer, was gerade Sache ist. Und wenn dann eben was war, wenn es mir vielleicht gerade nicht so gut ging, haben sich gemeldet, haben mich getröstet oder mir gute Besserung gewünscht. Also es war für mich die richtige Lösung, ist es bis heute noch. Ich schreibe ja nach wie vor alles auf, was ich erlebe und was ich durchmache. Die guten wie die schlechten Sachen. Und mir tut das unheimlich gut. Mhm. Und ich brauche auch keine Psycho-Onkologie, bis heute nicht.
Wow, also es ist wie so eine Art Tagebuch schreiben, oder?
Genau. Also ich schreibe mir das von der Seele und ich sage auch immer so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Auch was so zurückkommt, das tut einfach gut. Ne? Wie gesagt, also wenn ich auch schöne Ereignisse habe und es kommen dann Herzen zurück oder es wird was Schönes dazu geschrieben, ne? Oder auch wenn es mir schlecht geht, vor manchen Untersuchungen ist man natürlich auch sehr aufgeregt, weil man einfach auch Angst hat vor dem Ergebnis, vor dem Befund. Ne? Und dann bekommt man tröstende Worte oder eben Daumen, die gedrückt werden. Und das ist schon eine schöne Sache. Und ich habe außer einmal in der Reha, habe ich eine Stunde mal gehabt. Und dann musste ich wegen Corona, wir hatten dann Corona in der Reha, dann musste ich gehen. Also das war eigentlich so meine Psychoonkologie, die ich bis jetzt hatte.
Aber das ist total schön, dass du da für dich eine Methode gefunden hast, wie du damit umgehst.
Ja, und es ist auch immer greifbar, ja.
Jetzt haben wir irgendwie so einen kleinen Sprung gehabt. Eben gerade sagtest du ja, du hattest diese Stunde bei der Psychoonkologie, als Corona war. Wir sind aber ja eigentlich noch bei kurz nach 2015. Was ist denn passiert, bevor wir Corona hatten?
Genau, ja, es stimmt, da war ich jetzt ein bisschen, habe ich jetzt vorgegriffen. Ich bin ja ins Schulleben wieder eingestiegen. Ich habe dann mein Leben wieder in Angriff genommen und war nach 5 Jahren, heißt es ja, man ist geheilt. Ich habe Tamoxifen bekommen, also mein Medikament, was ich immer einnehmen sollte. Und das war es ja dann auch. Mehr war ja dann auch nicht mehr. War ja alles erledigt an Therapien. Ich habe aber dann nach 5 Jahren so gemerkt, dass es mir körperlich anfängt, schlechter zu gehen. Ich war kurzatmig, ich musste mich ständig räuspern, hüsteln habe ich gemusst, ich habe schwierig Luft bekommen und habe so ein bisschen das Ganze, es war dann Spätjahr 2020 und habe es eben so ein bisschen auf Allergien geschoben und auf die trockene Heizungsluft. Ich habe überhaupt nicht in meinen Gedanken gehabt, dass das jetzt wieder Krebs sein könnte. Das war für mich überhaupt nicht, die Frage hat sich überhaupt nicht gestellt. Krebs war tatsächlich dann nach diesen 5 Jahren für mich richtig weit weg, weil ich werde ja nicht nochmal krank. Ich habe mir auch den Port recht schnell wieder entfernen lassen nach einem Jahr, weil ich gesagt habe, ich erkranke daran nicht mehr. Ich habe es jetzt gehabt und gut ist. Ja, ich gebe zu, ich war bestimmt auch sehr naiv, aber dieses Denken, dieses vielleicht auch naive Denken, hat mir schon eine gewisse Leichtigkeit auch gegeben. Also ich hatte jetzt dadurch auch keine Ängste, dass ich jetzt sterbe oder so oder wieder erkranke und dann an Krebs sterbe. Diese Ängste hatte ich nicht. Und so habe ich auch diese Vorzeichen, diese Symptome gar nicht haben mich gar nicht darauf gebracht, dass das eigentlich eine erneute Erkrankung sein könnten. Da es aber nicht besser wurde, bin ich dann im Januar 21 und da war ja schon Corona, diese Corona-Zeit. Wir hatten in der Schule diesen Notdienst, diese Notbetreuung, das weiß ich noch. Ich war im neuen Jahr, im Januar, eine Woche in der Schule und da habe ich so schwierig Luft bekommen, gerade wir haben viele Treppen da beim Treppensteigen. Ich habe richtig um Luft gerungen und ich war ja eigentlich eine sportliche Person. Also ein paar Treppenstufen haben mir eigentlich nichts ausgemacht. Und dann habe ich auch mal in einem Lungenfachzentrum angerufen, weil ich gemerkt habe, das Ganze kommt irgendwie von der Lunge. Aber man hat ja keine Termine bekommen. Also Arzttermine zu bekommen war ja echt schwierig. Die haben mich dann auf April, Mai vertröstet. Da habe ich aber gewusst, also das ist ein bisschen dringender, was ich jetzt habe, weil ich habe ja jetzt die Atemnot. Und dann bin ich eben hier zum Arzt gegangen, zum Hausarzt und habe ihm mein Leid geklagt. Und der hat mich dann abgehört und hat gesagt, ich muss sofort in die Notaufnahme gehen. Er würde das gern untersucht haben. Und auch da habe ich noch das auf die leichte Schulter genommen und gesagt, warum soll ich denn in die Notaufnahme? Ich kriege einfach keine Luft. Ne? So auf die Art, verschreib mir doch jetzt irgendein Mittelchen. Ja. Ne? Warum soll ich denn in die Notaufnahme? Ich so, doch, also er macht mir einen Termin, ich soll sofort dahin. Dann habe ich gesagt, also es hat jetzt auch noch Zeit auf morgen. Ich gehe jetzt erstmal heim, ich packe mein Köfferchen, ich kläre das mit meiner Familie. Ich verspreche Ihnen, aber morgen gehe ich in die Notaufnahme. Ja, okay. Und damit war er dann zufrieden. Und ja, und dann hat das nächste Drama seinen Lauf genommen, ja.
Aber du hast nicht irgendwie gedacht, dass du Corona hast, oder doch?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Man hatte ja auch die Tests immer zur Hand.
Ja.
Tests waren ja auch immer negativ. Also das hatte ich tatsächlich nicht, Corona, nee.
Wie ging das weiter?
Ja, und dann kam ich ans Krankenhaus, natürlich dann MRT bekommen, Röntgenuntersuchung, Ultraschall bekommen, das ganze Programm. Und dann, sie haben eben Flüssigkeit in der Lunge und die muss untersucht werden. Also wurde ich an der Lunge punktiert, was für mich echt schwierig war. Allein die Vorstellung, dass die mir hinten durch den Rückenbogen jetzt in meine Lunge durchstechen. Also ich habe auch ein Beruhigungsmittel bekommen, das ich gefühlt hatte, dass es nicht angeschlagen hat. Aber es war ganz süß. Da, also der ich weiß nicht noch, dann saß ein Pfleger. Ich musste mich hinsetzen, auf so eine Liege setzen. Und dann saß vor mir eben ein Pfleger. Und der hat dann mein Händchen gehalten und hat mich abgelenkt und geredet. Und ich habe wirklich Angst, Schweiß überall gehabt und habe mir nur gedacht, oh, der hält hier jetzt meine verschwitzte Hand oder Arme. Der hat mir dann schon leid getan. Weil ich so aufgeregt war. Aber ganz toll, ganz lieb gemacht. Also wirklich. Dann wurde eben da Flüssigkeit rausgenommen. Ich wurde ja zweimal punktiert. Einmal wurde ein Zita entnommen, einmal 600 Milliliter. Und dann wurde die eingeschickt, diese Flüssigkeit.
Ja. 600 Milliliter haben die dir rausgezogen aus der Lunge? Also mehr als ein halber Liter voll?
Ja. Und einmal ein Liter.
Okay. Also, um Gottes Willen.
Ja.
Ach du meine.
Naja, das ist ja noch gar nichts. Ich bin ja noch nicht fertig mit erzählen.
Erzähl mal
weiter.
Boah, mir reicht's schon fast.
es hat ja einen Grund, warum ich keine Luft bekommen habe. Ne? Also das hat ja, diese Flüssigkeit muss ja irgendwo hin. Ne? Die drückt ja dann alles ab. Ja, es, wie gesagt, die Flüssigkeit, das wurde ja dann untersucht. Und dann in diesem Krankenhaus war ich ja damals ja auch bei meiner Erstdiagnose. Und da habe ich ja dann auch die Chemo damals bekommen. Und der Professor von damals war auch immer noch da. Mhm. Und der hat mir dann auch die Diagnose mitgeteilt. Es war, muss man sich vorstellen, das ist so ein Professor, der sieht aus wie der Weihnachtsmann. Ne? Also ein ganz großer, weißhaariger Mann mit so einem weißen Bart. Und der ist schon 40 Jahre in diesem Krebsgeschäft drin ist und der sich da auch echt auskennt. Und der sitzt dann da vor mir und hat feuchte Augen und sagt mir mein Ergebnis der Metastasen, dass ich einen Pleuraerguss habe und eben Metastasen in meinem Körper habe und er mir jetzt nicht mehr helfen kann. Und das auch mit ein Grund ist, warum er denn jetzt auch in Pension geht, weil so viele immer wieder zurückkommen. Es werden natürlich auch viele geheilt, gar keine Frage. Aber ich denke, dass er ist dann auch in diesem Jahr, es war schon klar, dass er in Rente eben geht. 2 oder 3 Monate später war das dann. Und ihn hat es auch mitgenommen im Laufe der Jahre. Ne? Ich denke, das ist auch nicht so einfach zu verkraften, wenn dann die Frauen erst entlässt es sie als geheilt und dann kommen sie ein paar Jahre später wieder zurück.
Ja. Ne?
Also ja, es war schon. Und das war auch diese Corona-Zeit. Ich saß dann ganz alleine bei ihm drin in diesem Zimmerchen. Mein Mann saß draußen im Auto, der durfte ja nicht mit rein. Ne? Lauter so Sachen haben wir ja da erlebt. Ne?
Ja.
Und dann bekommst du da die Diagnose mitgeteilt, dass du eben Metastasen in deinem Körper hast, dass du jetzt echt die Scheiße an der Backe hast. Ja, und dann bin ich raus zu meinem Mann ins Auto und dann lagen wir uns natürlich erstmal weinend in den Armen, klar. Das war dann, der Professor hat mir dann auch gleich die nächste Klinik empfohlen, die Thoraxklinik in Heidelberg, weil er gesagt hat, er kann mir jetzt nicht mehr weiterhelfen hier in der Klinik. Er empfiehlt mir die und die OP und das eben bei diesem Professor. Und er hat mir dann auch gleich einen Termin gemacht. Und dann bin ich da eben hin, habe mich vorgestellt. Hab natürlich vorher alle Untersuchungen bekommen, also es wurde überall geguckt, ja, wo sind denn Metastasen, wie sieht's denn aus mit der Flüssigkeit, wo sitzt die denn genau und, ne? Und der hat dann auch gesagt, ja, also er operiert mich, ich bekomme praktisch das Rippenfell und das Brustfell wird verklebt miteinander. Und ist ganz witzig, das Ganze wird Metallkompuder verklebt. Also das, was man früher noch vom Sportunterricht kennt, was man sich, wo man so viel Spaß immer damit hatte, ne, was so staubt, um eben an der Reckstange nicht
Ja,
abzurutschen,
ja.
damit werden diese Häute verklebt, eben damit sich dazwischen keine Flüssigkeit mehr bilden kann. Und die Flüssigkeit wird natürlich im Zuge der Operation entnommen. Und dann bekommt man noch einen Schlauch gelegt, der kommt unterhalb der Brust raus, damit man nachlaufende Flüssigkeit jederzeit entfernen kann, also ablassen kann. Ein Traum, sage ich
Krass.
da nur.
Da hast du den Schlauch noch?
Ja. Nee, den habe ich nicht mehr. Also ich war ja dann im Krankenhaus, wie gesagt. Alles Corona, ich war allein im
Ach du
Krankenhaus, ich durfte
Ärmste.
keinen Besuch bekommen,
Ja.
ich habe auch keine Luft bekommen, ich habe dann die OP bekommen und habe auch tatsächlich danach gemerkt, jetzt wird es besser. Die haben mir in der OP 3,7 Liter Flüssigkeit rausgenommen.
Um Gottes Willen.
Also wenn man sich jetzt 4 Flaschen Wasser vorstellt, die man im Oberkörper hat.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist ja alles, und das Erschreckende ist eigentlich, eine Frau, die schwanger wird, da geht ja der Bauch nach außen. Das ist ja ungefähr das gleiche Gewicht. Aber das ist ja unter dem Rippenbogen. Das heißt, es kann ja nirgendwo anders hin. Das heißt, diese Flüssigkeit, die drückt ja alles ab. Ne? Also die hat dann auch schon, ich habe es auf der rechten Seite gehabt, die hat dann auch schon ans Herz gedrückt und so. Ne? Also ich habe es auch gemerkt. Es ist wie wenn mir die Flüssigkeit bis zum Hals hochsteht. Ne? Also das, ja.
Wahnsinn.
Ja, 3,7 Liter haben die mir dann entnommen. Hab auch richtig gesehen, ich wurde vorher gewogen und ich wurde danach gewogen. Das hat gefehlt, ja.
Also, dass der Körper sowas aushalten kann, ist doch der Wahnsinn, oder?
Wahnsinn, Wahnsinn, was der Körper alles mitmachen kann, das ist, also der Körper ist wirklich ein
Ja.
Phänomen, ja, tatsächlich. Ich war aber auch die Tage vor der OP, war ich tatsächlich auch nur gesessen. Ich habe mir jeden Schritt überlegt, es war alles zu viel, es war alles anstrengend. Bin nachts aufgewacht, ich hatte Panik, ich hatte Luftnot, ich habe keine Luft bekommen, ich bin anscheinend so gelegen, dass mir alles abgedrückt hat und bin panisch aufgewacht und wusste, wenn ich jetzt nicht sofort Luft kriege, jeder Rettungswagen kommt da zu spät. Also es war nicht ganz so einfach,
Das
die Zeit
glaube
vorher,
ich.
ja. Die auch diese Angst, ne?
Konntest du denn überhaupt richtig liegen? Also ich meine, du musst doch halb im Sitzen geschlafen haben, oder?
Ja, also ein bisschen so aufrecht und ich habe halt auch
Na
geröchelt.
klar.
Ne? Also das war keine schöne Zeit. Die verdränge ich auch gern. Ja, es war nicht einfach und auch tatsächlich dieses Trauma, was ich davon auch bekommen habe, diese Luftnot. Also Luftnot ist was ganz
Ja.
was Schlimmes. Das ist diese Angst zu haben, zu ersticken. Das kann man gar nicht beschreiben. Das kann man gar nicht in Worte fassen.
Nee, ich glaube, das kann man auch gar nicht nachfühlen, wenn man das nicht selber schon mal empfunden hat, ne? Also ich kann jetzt mir natürlich vorstellen, wie schlimm es sein muss, wenn man keine Luft kriegt, aber Gott sei Dank musste ich diese Erfahrung noch nie machen.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen, dass man davon dann traumatisiert ist.
Ja, glücklicherweise konnten die mir ja durch die OP dann tatsächlich helfen und habe dann auch, wie gesagt, das Schläuchlein ja auch gelegt bekommen und da konnte ich dann, ich habe da den Schlauch habe ich 2 Monate dann gehabt und uns wurde gezeigt, wie man da eben die Flüssigkeit ablässt. Es kam dann jemand zu mir nach Hause. Und Dienst, die eben diese Schläuche vertreiben, die hat uns das gezeigt. Und mein Mann hat mir das dann machen müssen, weil das muss ja dann auch alles steril verklebt werden, abgeklebt werden und ja, eben dementsprechend behandelt werden. Ja, da komme ich alleine ja gar nicht so richtig hin. Und ja, allein schon, dass das dann mein Mann machen musste, das war dann schon schwierig, auch für mich. Und dass der das so sehen musste, wie da jetzt ein Schlauch aus meinem Körper rauskommt, das war schon nicht ganz so einfach, ja.
Krass. Wie ging es weiter?
Ich wurde dann in diesem Krankenhaus, das war dann auch so eine Erfahrung, wo ich dann nochmal drauf gebracht wurde, dass es jetzt echt ernst ist mit mir. Ich habe ja dann diese vielen Metastasen erfahren, wo ich sie dann überall habe. Ich habe ja Metastasen in Lunge, Leber, Lymphen, Knochen. Und habe dann auch zu dem Arzt gesagt, nach der OP, da stand dann so vor meinem Bett, ne, dieses Nachgespräch, was man ja dann immer hat, habe ich gesagt, ja, konnten Sie denn dann wenigstens auch ein paar Metastasen entfernen? Ne? So. Ich war halt wieder naiv, ne? Ich habe gedacht, naja, wenn er schon mal da drin ist, dann kann er auch gleich ein paar mit rausnehmen. Ne? Na, dann guckt er mich so an und hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, das sind so viele Metastasen, da brauche ich gar nicht anfangen.
Oh.
Und ich bin total gesessen. Inzwischen kann ich ja drüber lachen, aber damals war das so dieses, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ne? Also so dieser, ja, einmal bitte Boxen in den Magen und ja. Es kam dann auch eine Dame von der Psychoonkologie eben im Krankenhaus. Ne? Das finde ich ja auch gut, dass die kommen und da mit einem reden. Es war auch ja mein einziger Besuch, den ich hatte in den 7 Tagen, wo ich drin bleiben musste. Und eine ihrer Fragen war dann zum Beispiel auch, was denn mein letzter Wunsch wäre. Und da habe ich dann auch so gedacht, oh, okay, ist es denn jetzt soweit? Ja, muss ich mir darüber tatsächlich Gedanken machen? Also mal, weil die Statistik mit einem Pleuraerguss sagt tatsächlich eine Lebenserwartung von 4 bis 6 Monaten. Tja, da saß ich dann alleine im Krankenhaus und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt noch mit meiner Zeit?
Krass. Oh, da fehlen mir total die Worte.
Ah, es war schlimm.
Oh.
Das war tatsächlich schlimm, wenn so gar niemand da ist, der einem auch mal in den Arm nehmen kann
Ja.
und trösten kann oder wenn man die Familie drücken kann. Das war eine schlimme Zeit, ja,
Wahnsinn.
tatsächlich.
Okay, aber diese 4 bis 6 Monate sind ja schon lange um und du bist immer noch da.
Aber hallo, ja, ich habe dann auch.
Ich kann mir vorstellen, wenn du sowas gesagt bekommst, oder wenn du das liest, so und so lange sind jetzt die Überlebensaussichten, das schlägt einen ja total nieder. Also, wie hast du das denn geschafft, dich von so einer Prognose zu erholen? Also, ich meine, trotz allem deinen Lebensmut zu behalten.
Ja, das ist so unwirklich, wenn man das hört. Ne, man liegt ja dann da und die OP, man schaut ja dann auch, ob das funktioniert hat, weil es auch gar nicht klar war, ob diese Verklebung überhaupt funktioniert hat. Das ergibt sich erst im Laufe der Zeit. Wenn man dann eben sieht, dass weniger Flüssigkeit nachkommt, dann haben die sich verklebt. Aber das ist nicht von Anfang an klar. Also da lebt man dann schon so mit diesem Gedanken, ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt passiert in nächster Zeit. Ne? Hat es funktioniert oder nicht? Was erwartet mich denn? Das sind natürlich schon so Phasen. Ja, ich hab mir natürlich schon überlegt, ja, was passiert denn mit meiner Tochter? Was passiert mit meiner
Ja.
Familie, wenn ich nicht mehr da bin? Mit so Gedanken setzt man sich da schon auseinander. Was mache ich denn noch die letzten Wochen und Monate? Und dann war es ja aber schon so, dass ich körperlich ja schon gespürt habe, eigentlich geht es mir ja gut. Ne? Also ich fühle mich gar nicht so, als würde ich jetzt bald sterben. Mir ging es ja dann von Tag zu Tag besser. Flüssigkeit wurde im Laufe der Zeit dann auch immer weniger, die nachgelaufen ist. Und dieses, ich muss jetzt sterben, so habe ich mich einfach nicht gefühlt,
Ja.
weil ich spürte, mein Körper, dem tut das jetzt gerade eigentlich gut. Also ich bin wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ne? Und dann wird es immer unwirklicher mit dieser Statistik. Und das hat man dann auch gesagt, naja, also das ist eine Statistik. Das heißt, da gibt es auch Menschen, die länger leben.
Ja,
Ganz klar.
klar.
Ne? Und dann bekommt man ja auch die Therapie. Das beginnt ja dann auch. Ne? Ich bin dann ins Tumorzentrum nach Heidelberg ja auch gekommen. Und dann in so eine Studie reingekommen, habe dann Therapie bekommen und habe ja dann auch gemerkt, hey, oder nach 3 Monaten war dann die nächste Untersuchung, das nächste CT mit Kontrastmittel. Und da wurde ja dann auch festgestellt, meine Metastasen, die schlagen auf die Therapie tatsächlich an. Also die werden kleiner. Die sind jetzt geschrumpft nach 3 Monaten. Und das gibt einem natürlich dann schon einen Auftrieb und positives Denken, das ist ganz klar. Also wenn dann die Befunde positiv sind, dann ist man da schon gehypt und man merkt ja auch, es geht einem besser.
Ja.
Und dann schiebt man diese Gedanken vom Sterben natürlich ganz weit weg. Ich habe schon dann auch gewisse Vorkehrungen getroffen. Mein Mann hat mich geheiratet in dieser Zeit. Also nach 2 Monaten nach am 1. April, wir hatten gerade Hochzeitstag,
Herzlichen Glückwunsch.
hat er mich geheiratet. Ja, danke. Er hat mich in der schlimmsten Zeit meines Lebens geheiratet. Und das sind natürlich auch Dinge, die einem ganz stark positiv stimmen und die gut tun und die auch ablenken tatsächlich in dieser Zeit. Ja, und dann, wenn da noch die Behandlung anschlägt, Natürlich schon, die Gedanken ans Sterben sind da, die sind bis jetzt da. Also, weil ich bin ja Palliativpatientin. Also ich bin krank und ich werde auch nicht mehr gesund. Das ist so. Es wird einem auch so gesagt. Sie sind jetzt eine palliative Patientin. Sie sind jetzt chronisch krank.
Was bedeutet denn das für dich? Wenn man hört, oh, jemand ist Palliativpatientin, dann hat man irgendwie den Gedanken, okay, dann stirbt die wahrscheinlich bald. Da ich mich ja jetzt schon ein bisschen länger mit diesem Thema beschäftige, weiß ich aber auch, dass Palliativpatientin heißt, dass man ja auch engmaschigere Behandlung bekommt. Ist das so bei dir?
Als Palliativpatientin wird einem ja, bekommt man Medikamente, dass man noch weiterleben kann. Aber es ist ja keine Aussicht mehr auf Heilung da.
Ja.
Das Leben noch so lebenswert wie möglich zu machen. Es wurde auch von Anfang an zu mir gesagt, Sie werden keine Schmerzen haben. Es wird alles versucht, wenn es dann mal soweit ist, dass Sie keine Schmerzen haben. Also das wird dann alles versucht zu ermöglichen. Es ist aber nicht mit dem Ziel, dass man geheilt ist.
Wie kommst du psychisch damit klar mit dieser Diagnose? Was macht das mit dir?
Also auch daran gewöhnt man sich, ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig. Man ist Palliativpatient und ja, es sterben auch Menschen früh mit diesem Begriff, die eben palliativ sind. Ja, palliativ muss aber nicht sein, dass man dann von schnell oder früh stirbt. Man sieht es an mir, es ist jetzt 3 Jahre her, ich bin jetzt bereits 3 Jahre eine Palliativpatientin und es geht mir soweit gut und ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit zu sterben. Natürlich kann es dann schnell gehen, ganz klar, habe ich schon öfters erlebt, dass ich plötzlich mitbekommen habe, wie Frauen jetzt wirklich auf dem Sterbebett dann lagen und sich verabschiedet haben. Ja, diese Angst, die ist immer da. Wenn wieder eine Untersuchung ansteht, ist die Angst da, dass es heißt, oh, da sind Metastasen, die schlagen nicht mehr auf ihre Therapie an. Wir brauchen eine andere Therapie, weil dann wird sofort die nächste Therapie gesucht. Aber es sind immer nur Therapien, die eben, wo versucht wird, die Krankheit aufzuhalten, also diese Zellteilung zu unterbinden. Ne, die teilen sich ja immer diese Zellen und dass das eben verlangsamt wird oder sogar aufgehalten wird. Ich weiß noch, wie ein Arzt damals zu mir sagte, Minimalziel ist Stagnation. Und dann habe ich noch gedacht, was? Das ist gar nicht mein Minimalziel. Das wäre mega Stagnation. Ne? Das wäre der Hammer, wenn es einfach nur aufgehalten wird. Das ist ja alles Lebenszeit. Ne? Und tatsächlich war es dann auch so, dass die geschrumpft sind, die Metastasen. Das ist natürlich ein Traum. Weil das jede Metastase, die schrumpft, ist für mich, das sehe ich immer als Lebenszeit, die mir jetzt noch gegeben wird.
Ja.
Und psychisch mit diesem Gedanken umzugehen, dass man eben palliativ ist, ja, da muss man tatsächlich einen Weg finden, um dieser Angst nicht so viel Raum zu geben. Sonst frisst die dich auf. Immer mit diesem Gedanken zu leben, ich könnte ja jetzt sterben, das macht dich ja fertig. Das bringt mich ja aber auch gar nicht weiter in meinem Leben.
Ja.
Ich bin ja dankbar für jeden Tag, den ich noch aufstehen darf. Für jeden Tag, den ich noch Dinge erleben darf. Und ich erlebe auch seit dieser Diagnose ganz tolle und viele Dinge, weil ich einfach auch so dankbar bin, das auch weitergeben möchte und zeigen möchte, hey, schaut mal her, auch als Palliativpatient kann es noch schön weitergehen. Kann man das Leben tatsächlich noch genießen und mit einem Lächeln durchs Leben gehen? Und wenn ich jetzt diese Angst so viel Raum einräumen würde, da würde ich ja nur noch auf meiner Couch vor mich hin lungern und Angst haben. Und das ist nicht mein Bestreben. Das ist auch nicht für mich das Leben.
Ja.
Das finde ich dann zu schade.
Total.
Dass ich diese Tage, die ich jetzt eben so geschenkt bekomme, mit Angst verbringe.
Ja, ist richtig. Wow. Was machst du denn jetzt anders? Also wenn du sagst, du versuchst jetzt jeden Tag zu genießen und jeden Tag als Geschenk zu betrachten, hast du denn dein Leben verändert oder bleibt das, also das geht ja eigentlich gar nicht, dass man sein Leben so weiterlebt wie vorher, oder?
Ja, nee, das geht gar nicht, weil im Kopf sind da ganz andere Gedanken drin. Man setzt andere Prioritäten, man genießt auch ganz anders. Also ich erfreue mich auch an viel kleineren Dingen und ich rege mich auch gar nicht mehr so schnell auf und weil es für mich nicht lohnt, sich eben über gewisse Dinge aufzuregen, ne? Also was weiß ich, Fenster dreckig oder sonst irgendwas, dann ist es halt so, ne? Ja, ne? Also wo man sich vorher vielleicht oder im Straßenverkehr aufgeregt hat, das ist für mich jetzt einfach, wo ich mir denke, ja, wenn ich mich über sowas aufregen kann, dann geht's mir auch gut, dann ist alles in Ordnung. Dann ja, weil ich einfach meine Prioritäten, es verlagert sich unheimlich. Ich möchte ganz viel Erinnerungen generieren auch, möchte ganz viel mit meiner Tochter machen, Dinge, die ich vielleicht vorher nicht so gemacht hätte, weil wir haben ja Zeit, ne? Und das habe ich ja jetzt nicht mehr. Und deswegen, wie zum Beispiel ein Städtetrip nach Paris mit meiner Tochter. Hätte ich jetzt vielleicht, das habe ich letztes Jahr mit ihr gemacht, hätte ich vielleicht gesagt, oh komm, da warte ich noch, bis sie vielleicht 16 oder 17 ist. Aber ich weiß ja nicht, was dann ist, wenn sie 16 oder 17 ist. Ja. Deswegen habe ich es da gemacht. Also ich schiebe auch nichts mehr von mir her. Wenn ich etwas machen möchte, dann mache ich es.
Ja.
Und lass mir das dann auch nicht nehmen. Ich weiß noch, meine Mama hat dann als schon gesagt, ja, muss das jetzt sein, ne? Jetzt gehst du schon wieder weg oder ach, willst du nicht lieber und so, ne, wo ich dann sage, nee, ich ist so hart, wie es sich anhört, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich das nächstes Jahr noch machen kann.
Ja.
Nicht, dass ich da nicht mehr da bin, aber vielleicht auch körperlich, dass ich es nicht schaffe, ne. Ich weiß ja auch nicht, wie mein Körper vielleicht dann angegriffen ist oder vielleicht noch was dazukommt an Krebs und da stecke ich ja nicht drin. Deswegen nehme ich das alles jetzt in Angriff und genieße diese Sachen und ich muss auch sagen, ich habe auch ganz viel zu tun und bin ständig irgendwie unterwegs und erhalte diese Erinnerungen auch fest und freue mich daran. Ja, ich freue mich auch, wie gesagt, jeden Morgen ohne Schmerzen, die mich jetzt stark beeinflussen. Natürlich habe ich Nebenwirkungen und ein paar Zipperlein, ganz klar, auch all das bedingt. Ich meine, ich gehe jetzt auf die 50 zu, klar, natürlich bin ich keine 20 mehr. Aber ich freue mich dann doch jeden Morgen aufstehen zu dürfen und zu sagen, ja, ich bin noch hier und es geht mir soweit den Umständen entsprechend gut und ich genieße das, ja. Ich gehe eigentlich mit einem Lächeln durchs Leben.
Wow. Das heißt, du lebst viel intensiver als vorher, oder?
Absolut.
Ja. Schreibst du das dann immer noch alles auf?
Ja, also ich habe ja das Instagram- und Facebook-Profil und da schreibe ich schon auf, was ich erlebe. Ich war jetzt gerade am Wochenende, war ich jetzt gerade Mädelswochenende in Barcelona und das war ganz toll. Und da hat meine beste Freundin ihren 50er gefeiert und das haben wir so richtig genossen. Und solche Erlebnisse, die sauge ich dann auch so richtig in mich auf und die teile ich auch mit.
Ja, schön.
Also dann schreibe ich mal, schaut mal, ne, mit ein paar Bildchen dabei und ein kurzer Text, manchmal ein längerer Text, manchmal ein kurzer Text, ja, also was halt gerade so ist. Und einfach um zu zeigen, hey, schaut her, man kann durchaus noch Spaß haben, auch in meiner Situation.
Ja. Wie hast du denn diese Diagnose mit deiner Tochter geteilt? Also wie hast du ihr das gesagt und wie hat sie das aufgenommen?
Bei der Erstdiagnose war es ja 5 Jahre alt. Und dann ist es schwierig tatsächlich, ja, den Kindern das mitzuteilen. Das kommt natürlich auch immer aufs Kind drauf an. Wir haben ihr damals gesagt, dass die Mama krank ist. Wir haben das Wort Krebs nicht benutzt, weil eine 5-Jährige kann in meinen Augen nichts mit dem Begriff anfangen, aber mit dem Wort, ich bin krank, kann ein 5-Jähriges was anfangen, weil es eben auch schon mal krank war. Und wenn es eine Erkältung war oder ein Schnupfen, ne? Damit weiß es, was anzufangen. Und so war es eben bei mir auch. Ich habe ja gesagt, du, die Mama, die ist krank. Und die Mama muss auch mal ins Krankenhaus. Ja, da hat sie mich auch besucht. Und als mir dann eben die Haare ausgefallen sind, das ist ja auch immer noch mal so eine starke optische Veränderung, habe ich ihr eben das so mitgeteilt, dass ich ihr gesagt habe, naja, die Mama ist ja krank, das weißt du ja, und jetzt braucht der Körper von der Mama die ganze Kraft, um gegen diese Krankheit anzukämpfen. Und da hat der Körper keine Kraft mehr für die schönen Dinge, wie Haare. Deswegen lässt er die jetzt mal fallen, damit er ganz doll gegen die Krankheit kämpfen kann. Und das war so einleuchtend und logisch für sie. Dann war das überhaupt kein Problem, dass ich jetzt keine Haare habe, weil der Körper, der kämpft jetzt gegen die Krankheit. Und die Haare, die kommen ja wieder. Und wenn die Krankheit dann eben rum ist, und dann habe ich ihr auch gesagt, und wenn die Haare jetzt dann wieder kommen, dann können wir die ja um die Wette wachsen lassen. Dann schauen wir mal, wer schnellstmöglich die längeren Haare hat. Vielleicht hole ich dich ja ein, ne? So halt nach dem Fährigen kann man ja so, dann kommt, vielleicht hole ich dich ja dann ein. Mhm. Ja, und dann war das Thema eigentlich auch durch. Ja, und jetzt mit der Zweitdiagnose, da war sie ja dann 11 Jahre alt, da habe ich ihr dann schon gesagt, ja, also ich bin wieder krank. Ich habe dann schon, ja, ich habe Krebs, ich habe wieder Krebs. Aber von Sterben habe ich ihr nichts gesagt. Mhm. Also, dass die Mama jetzt, weil ich weiß es ja nicht.
Ja,
ne?
Ja.
Weil wir wissen es ja selber nicht und wir sind ja auch selber mit dem Thema teilweise überfordert. Und was soll ich dann einem Kind sagen? Naja, ich könnte sterben, ich weiß es aber nicht genau. Und wann weiß ich schon dreimal nicht. Also ich mache sie da nicht verrückt deswegen. Mhm. Ja, ich bin wieder krank und wo dann eine Weile rum war und sie auch älter wurde, hat sie auch irgendwann hat sie dann auch mal gesagt, daher, wenn du wieder gesund bist, ne, kam auch der Satz. Und dann habe ich ihr dann tatsächlich auch gesagt, du, wenn man eben jetzt zweites Mal daran erkrankt ist, dann wird man dann immer gesund. Ich muss jetzt dann schon immer alle 4 Wochen ins Krankenhaus gehen und meine Medikamente abholen und diese Untersuchungen eben machen lassen. Also das weißt jetzt schon, dass es jetzt ein bisschen ernster ist und sie merkt, gut, jetzt ist sie 14 inzwischen, jetzt reden wir schon ein bisschen offener auch darüber, dass es jetzt durchaus auch, sie fragt mich jetzt auch immer, wenn ich vom Krankenhaus komme, ist alles in Ordnung. Also das, ich denke, das weiß sie jetzt schon auch, dass ich daran auch durchaus sterben kann. Ich habe ja auch schon mal gesagt, gerade da, als wir in Paris waren, da waren wir ja nur zu zweit, als wir dann abends im Hotelzimmer saßen, habe ich zu ihr gesagt, hast du denn eigentlich Fragen an mich, was die Krankheit betrifft?
Ja.
Und dann hat sie so gesagt, naja, ich sehe doch, dass es dir gut geht. Was soll ich denn mehr wissen? Das reicht mir.
Mhm.
Dann habe ich gedacht, okay, gut, dann brauche ich auch nicht weiter bohren. Ne? Also
ja.
Dann halte ich mich mal zurück und mache hier, sie nicht vielleicht nervös, wo es gar nichts zu nervös machen gibt. Ne? Ich habe ihr gesagt, bitte, wenn was ist, komm auf mich zu, sprech mich drauf an. Oder wenn du mal von jemand anderem gesagt bekommst, naja, deine Mama stirbt ja eh bald oder so. Ne? Man weiß ja nie, wie mal jemand etwas salopp daherredet. Na, ich sage, komm bitte zu mir, wenn dir was unklar ist. Sprech mich drauf an. Wir reden dann drüber. Aber sie sagt schon mal, wo es so ein Thema war. Aber sie sagt dann auch, ja, aber du sitzt doch so gut da. Also ich sehe doch, wie es dir geht.
Mhm.
Ne? Und ja, natürlich, das trägt natürlich auch einen großen Teil dazu bei, dass sie sich da weniger Sorgen macht. Man sieht es mir weder an, noch spürt man mir es an. Es ist, ich denke manchmal auch, das ist so unfassbar, dass ich eigentlich so krank bin. Wenn es die Bilder von meinem Inneren nicht gäbe, ne, könnte man es schier nicht glauben.
Ja. Wie fühlt sich denn dein Körper jetzt an? Also wenn du selber auch sagst, dass du es gar nicht so merkst, hast du denn jetzt noch irgendwie manchmal das Gefühl, dass du schlecht Luft bekommst? Wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich spüre eigentlich von der OP nur noch diese Verklebung. Das ist wie so ein, wie wenn man ein ständiges Korsett trägt. Ne? Also es ist ein bisschen enger, aber auch nur ab und an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel huste oder niesen muss, dann spüre ich diesen Druck und dass da eben was anders ist. Aber ansonsten habe ich von dieser Luftnot, außer natürlich der Angst, dass die wieder kommt. Ich bin ja hellhöriger tatsächlich geworden. Ich höre da mehr in mich rein. Habe ich da jetzt nichts Körperliches mehr.
Mhm.
Ja, klar, die Medikamente bringen ihre Nebenwirkungen mit sich. Das ist ganz klar, das bleibt nicht aus. Aber ansonsten würde ich jetzt, wenn ich es nicht wüsste, ja, ich bin bestimmt auch körperlich nicht mehr so belastbar. Dinge heilen nicht mehr so schnell, die ich habe. Ja, aber das ist auch alles dann natürlich der Therapie zu verdanken, ganz klar. Aber ich bin ja dankbar, dass ich die Therapie bekomme. Deswegen nehme ich auch die ein oder andere Nebenwirkung natürlich in Kauf und lebe damit. Weil ich bin ja froh, dass es anschlägt und dass ich sie bekomme.
Ja.
Ja, aber ansonsten, wie gesagt, es ist vieles ist ja auch vom Alter her, wo man einfach dann mal bekommt, das ist ja auch klar, ne? Diese Gelenksteifigkeit, das ist dann auch manchmal echt schön, wenn dann Freundinnen von ihren Wehwehchen berichten, wo ich mir denke, ah oh, ja, das habe ich auch, also das muss jetzt nicht unbedingt von den Medikamenten kommen, ne?
Ja, ja.
Ja.
Kannst du denn wieder Sport machen? wenn du sagst, du bist ein Triathlon gelaufen, machst du sowas noch? Oder ist dein Körper dazu so in der Lage?
Ja, tatsächlich.
Ja,
schön. Ja. Also es gibt viele, die Sport treiben oder die auch durch die Krankheit zum Sport gefunden haben. Es gibt ja auch Studien, Krebs und Sport. Ich habe auch an einer teilgenommen, wo es eine neue Studie gab, metastasierter Brustkrebs und Sport. Sport ist auf jeden Fall sehr gut, wenn man so erkrankt ist, weil es dem Körper einfach Kraft gibt. Und es gibt ja auch eine mentale Kraft, weil Sportler haben ja immer eine gute Psyche eigentlich. Die haben ja diesen Kampfwillen. Ne? Und ich denke, das ist auch mit der Krankheit, dass man sich da nicht so unterkriegen lässt, gibt es da eben da auch nochmal die gewisse mentale Kraft, auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch ich gehe ja laufen, ich gehe rennen. Radfahren tue ich tatsächlich nicht mehr, Rennradfahren. Habe dann ziemlich am Anfang der metastasierten Diagnose, habe ich gesagt, okay, ich möchte mein Rennrad jetzt verkaufen. Aber mit dem Grund, weil ich Angst hatte, hinzufliegen. Weil wenn man dann fliegt, dann hat man ja gleich irgendwas Schlimmeres. Und ich möchte da eben nichts mehr riskieren. Also ich habe tatsächlich Angst vor Verletzungen, vor schlimmeren Verletzungen, wo ich vielleicht operiert werden muss. Weil dann muss teilweise die Therapie unterbrochen werden, weil eben ja die Zellteilung verlangsamt wird. Ne? Und dann heilt ja alles langsamer. Und das möchte ich absolut nicht riskieren, ganz klar. Ich bin auch früher ins Boxen gegangen und also so ins Richtige, nicht ins Fitnessstudio boxen, sondern ins Boxclub. Und wo man so gegeneinander geboxt hat, und das mache ich jetzt aber auch nicht mehr, dieses Gegeneinander, also der Boxer ist jetzt mein Gegner und nicht mehr ein Mensch, weil ich es einfach vermeiden möchte, dass ich eine auf die Nase oder sonst irgendwie ins Gesicht bekomme und da eben dann verletzt bin.
Ja.
Vor sowas habe ich tatsächlich Angst und deswegen ist jetzt eigentlich so mein Hauptsport das Laufen. Worauf ich mich konzentriere. Ja, das klappt natürlich mal besser und mal schlechter, ganz klar. Wenn ich dann mal wieder längere Zeit erkältet bin oder so, ja, dann kann ich wieder nicht rangehen, aber das haben ja andere auch.
Ja.
Ne?
Ja.
Jetzt gerade bin ich wieder im Training und das tut mir auch gut, auch die Zeit draußen zu verbringen an der Luft. Meist mit seinen Gedanken alleine. Das ist auch nochmal für die Psyche gut, wenn man eben so Sport treibt und sich mit sich selbst beschäftigt. Und sich Gedanken über sich auch nochmal machen kann, einfach so die Tage Revue passieren lassen kann oder wenn eben anstrengende Untersuchungen bevorstehen, dass man da das nochmal verarbeiten kann und sich damit auseinandersetzt.
Du hast ja vorhin auch erzählt, du bist Hundemama. Ein Hund ist ja da auch immer ein total schöner Partner, ne? Um so in der Natur und so unterwegs zu sein.
Ja, genau.
Ach, liebe Nadja, da hast du ja echt einiges erlebt. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es so schön.
Und ich könnte noch so viel mehr erzählen.
Ja, ich finde es so schön, dass du trotz allem dir deine Lebensfreude behalten hast. Das finde ich unglaublich bewundernswert. Und das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Gibt es denn etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest, wie man vielleicht gelassener durchs Leben gehen kann?
Ja, das ist ja immer sehr individuell. Also für mich ist tatsächlich das Rezept, ich muss nicht alles wissen über meine Krankheit. Ich muss auch nicht alles googeln. Ich brauche das nicht wissen. Wie gesagt, vorhin habe ich es auch mal gesagt, diese gewisse Naivität oder ein bestimmter Teil an Naivität erleichtert einem manchmal das Leben auch ungemein. Ich google nicht alles und ich vertraue auch den Ärzten. Natürlich denke ich auch mit, vertraue auch darauf, dass die Forschung immer weiter voranschreitet und es vielleicht doch irgendwann diese eine Spritze gibt, die man bekommt und dann geht man auf den Klo und dann landet der ganze Mist, der in einem ist, einfach in der Toilette. Das ist auch bestimmt wieder so ein naives Denken, aber dieses Denken, das bringt mich voran und das macht mein Leben einfach so leicht und nicht immer, klar, das klappt nicht immer. Aber ich würde doch sagen, die meiste Zeit und dieser Angst einfach nicht so viel Raum einräumen. Wenn die Ängste kommen, und die kommen immer wieder, das ist gar keine Frage, dann sind die kurz da und dann schiebe ich die aber auch wieder ganz weit weg. Ich vergleiche es immer, oder ich sage als immer, ich stecke dann die Angst in eine Box rein, in ein Kistchen und das verschließe ich dann wieder ganz fest. Und dann kommt das wieder in die letzte Ecke des Zimmers und da bleibt sie dann wieder, bis sie irgendwann dann wieder mal den kurzen Weg nach draußen findet. Und dann beginnt das Spiel von vorne. Also ich räume diese Angst, der gebe ich einfach nicht, oder ich versuche ihr nicht so viel Raum zu geben.
Ja.
Natürlich, wenn man abends dann mal im Bett alleine liegt und noch wach liegt, dann macht man sich Gedanken, was noch kommen mag. Ganz klar, aber auch da versuche ich dann tatsächlich an die schönen Dinge zu denken und die Dinge, für die es sich auch lohnt, jeden Tag aufzustehen und die man einfach noch genießen darf und was man noch alles mitnehmen darf an wunderschönen Erinnerungen und Erlebnissen.
Ja, das heißt, du siehst das Leben als eine Art Geschenk und nicht als etwas, wo man durch muss.
Auf jeden Fall, das Leben ist ein Geschenk. Jeder Tag ist ein Geschenk und das nehme ich an und ich genieße es. Wie ein kostbarer Schatz behandle ich das.
Wow. Ganz lieben Dank, Nadja, dass du deine Geschichte, deine Erfahrung mit uns geteilt hast und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Ja, vielen lieben Dank auch für die Chance, dass ich mich bei dir mitteilen durfte.
Sehr gerne.
War sehr schön.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska. Thank you.